Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wenn ihr vorhin bei dem Clip gedacht habt, ich habe auch vor diesem Greenscreen gestanden, kam da gar nicht drin vor. Wir haben einen Haufen Material. Das wird nicht der letzte Clip sein, den wir aus diesem Material machen, von Sachen, die ihr da gesagt habt. Leute wie ich, die da vorgestanden haben, haben auch Intelligenteres gesagt, als man da jetzt eben von mir sah. 2013, neues Jahr, neue Themenreihe mit dem Titel Zeigt Wirkung. Über die Wirkung von Tee kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Ich gehöre zu dem Teil der Menschheit, die Kaffee mehr zutrauen als dem Tee. Aber ein relativ großer, vielleicht gleich großer Teil der Menschheit, und wenn man wahrscheinlich global guckt, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es auch viele, die für jede Stimmung ihre Teesorte haben oder die mit Heiltees bewaffnet ganzen Epidemien entgegentreten. Also man kann da, das ist wahrscheinlich eine Glaubenssache, Kaffee oder Tee. Oder eine Geschmackssache. Und so ähnlich sagen das manche Leute auch, viele Leute auch von Gott. Glaubenssache. Ob das wirkt, ob Gott wirkt, ob Glaube hilft. Glaubenssache. Mag sein, mag auch nicht sein. Zeigt Gott wirklich Wirkung? Das ist die Frage, die uns so ein bisschen mitnimmt. Weniger die Frage, ob er das tut, sondern mehr die Frage, wenn er es tut, wie tut er es? Und das ist auch für viele Leute, die glauben, immer wieder eine große Frage. Zeigt Gott Wirkung in meinem Leben? Denn es passieren da Dinge, von denen meinen wir, sie sollten eigentlich nicht passieren, wenn Gott Wirkung zeigt. Oder vor allem, es passieren Dinge nicht, von denen wir meinen, sie müssten passieren. Oder wenigstens ähnliche Dinge müssten passieren, wenn Gott Wirkung zeigt. Also wirkt Gott wirklich und wenn ja, auf welche Weise? Das ist eine wichtige Frage. Denn ein Gott, der nur existiert, also nur, der nur, aber immerhin existiert, aber nicht wirkt, der ist für die meisten von uns relativ uninteressant. Der mag für die Theologen oder für manchen Philosophen noch irgendwie interessant sein, aber das ist dann mehr noch gedankliche Spielerei. So, wenn Gott nicht wirkt, dann hat er mit meinem Leben relativ wenig zu tun. Gar nichts vielleicht sogar. So, deshalb gehen wir in dieser Reihe durch diese Themen. Und deshalb übrigens haben wir ja auch gedacht, in dieser Reihe setzen wir vor jede Predigt dieses Gebet, was ihr eben gehört habt. Und eine kurze Stille. Einfach, weil wir damit deutlich machen wollen oder weil ihr euch damit deutlich macht, wenn ihr euch darauf einlasst. Ich brauche eigentlich jetzt Gott, der mit mir redet. Sonst höre ich mir nur eine Predigt eines Menschen an. Aber eigentlich, was ich höre, ich brauche vielleicht auch eine Predigt, die nicht stinklangweilig ist. Ne? Aber eigentlich, was ich eigentlich brauche, ist jemanden, der Gott heißt und mit mir redet. Ich bin darauf angewiesen, dass er wirkt, sonst sitze ich eigentlich umsonst hier. Das wollen wir damit deutlich machen. So, dass Gott wirkt, das kann ich nicht machen, aber ich kann was dazu sagen, wie er wirkt, wenn er wirkt. So, jedenfalls kann ich die großen Linien zeigen, denn wenn Gott wirkt, wenn er uns im Leben hilft, wenn er uns beim Leben hilft, dann denke ich, müsste seine Wirkung auf die großen Grundsehnsüchte des Menschen, der Menschheit, wahrscheinlich sind es auch deine, treffen. Also ein Gott, der wirkt, aber an unseren Sehnsüchten immer knapp vorbei, wäre auch schwierig. Ne? Er müsste Antworten haben auf die wirklich großen Fragen, die fetten Probleme der Menschheit. Anders gesagt, wenn Gott da ist und wenn er diese Welt regiert, dann zeigt seine Herrschaft Wirkung und ich glaube, sie tut das auf vierfache Weise. Und diese vierfache Weise schauen wir an. Jeden Sonntag, bei dem Abschnitt benutzen wir zwei Predigten dafür. Über diese vier Wirkungsweisen oder diese vier Grundsehnsüchte des Menschen, denen Gott begegnet, wenn er denn wirkt. So, und es geht dabei um Versöhnung, also die Wirkung, dass Beziehung geheilt wird. Es geht dabei um Kraft, also die Wirkung, dass in unserem Leben Dinge geschehen, die wir so selber nicht tun könnten, die über das hinausgehen, was wir selber an Möglichkeiten haben. Das haben wir einfach mal Kraft genannt. Es geht dabei um Gerechtigkeit, also die Wirkung, dass sich menschliche Systeme, in denen wir leben, verwandeln, gerechter werden, also globale Missstände transformiert werden. Das ist mehr, als dass es mir gut geht. Gerechtigkeit zwischen Menschen, Völkern müsste hergestellt werden. Und es geht um Schönheit, und dieses Wort, habe ich gedacht, wahrscheinlich liest man das und ihr wisst gar nicht genau, was das da soll und verloren hat. Hinter diesem Wort meine ich alles, was das Leben lebenswert macht. Genuss, Ästhetik, Spiel, Kreativität, Sexualität, Feiern. Ich weiß nicht, ob wir diese Punkte alle ansprechen, aber das meinen wir mit Schönheit. Das, was Leben vom reinen Existieren unterscheidet. Okay, das waren diese vier Dinge. Und ich glaube, dass alles, woran wir leiden oder wonach du dich sehnst, sich irgendwo mehr oder weniger unter diese vier Punkte einordnen lassen würde. So, und wir fangen mit der Versöhnung an. Versöhnung. Das ist ja ein Wörtchen, ich finde, es, man sieht es ihm auf den ersten Blick nicht so an. Das ist kein Nebenthema. Das gehört nicht an den Schluss dieser Reihe oder 4b ist dann auch noch Versöhnung, sondern es ist super zentral, auch wenn man es dem Wort nicht so ansieht. Es gehört bewusst an den Anfang. In seinem zweiten Korintherbrief spricht Paulus von Versöhnung, nicht nur da. Aber den Text, den ich mitgebracht habe, der ist aus dem zweiten Korintherbrief. Und er beschreibt vorher seine Sehnsucht nach einer geheilten Welt und dass er darauf hofft, auch wenn er sie noch nicht sieht. Und dann kommt er auf diese Worte hier, die ich jetzt gleich vorlese, und beschreibt damit die zentrale Wirkung Gottes in der Welt. 2. Korinther 5, 17 bis 20. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet, und hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ich komme gleich auf diesen Text zurück und mache jetzt erstmal gedanklich einen kleinen Schlenker, aber das ist kein Umweg. Der gedankliche Schlenker geht so: Wer von euch war schon mal auf einer Hochzeit? Ich muss mal kurz die Lichter so zuhalten, dass ich das sehe. Ja, okay. Und wer von euch war auf seiner eigenen? Okay. Ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht gesehen, ob sich bei der ersten Frage alle gemeldet haben, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr euch alle mindestens da reindenken könnt, wie das ist, wenn ein Brautpaar vor einem Altar steht. Vor dem Altar. Es ist fast jedes Mal irgendwie auch ein bisschen kitschig, aber es ist jedes Mal auch wunderschön. Zwei Menschen sind sich sicher, dass sie füreinander geschaffen sind. Sich gefunden haben und das personifizierte Glück neben ihnen steht. Und Leute im Publikum weinen, manchmal das Brautpaar selbst. Zumindest strahlen sie und schwören sich mit den wunderschönsten Worten ewige Liebe. Und sie meinen das ernst. So, und dann gibt es Leute, die verstehen die Kunst, diese Momente in Bilder einzufangen. Hochzeitsfotografen. Also Hochzeitsbilder gibt es auch in gut. Mittlerweile gibt es immer mehrere, finde ich, die das echt gut können. So, die diesen Moment, der so ergreifend ist, in Bilder festhalten können. Und wir als Ehepaare haben die dann so irgendwo auf dem Laptop oder in Fotoalben. Doch in all diesen Beziehungen, auch die sich eben gemeldet haben, ja, ich war schon auf meiner eigenen Hochzeit, werden noch andere Bilder entstehen über die Zeit. Und in diesen Momenten werden wir dann meistens keinen Fotografen da haben und auch selbst nicht auf den Auslöser drücken. Und das ist auch gut so, denn man wird auf diesen Bildern sehen, wie Menschen, dieselben Menschen, sich anschreien oder anschweigen. Man hört auf diesen Bildern Türen knallen und man sieht Betten, in denen nur einer schläft, obwohl zwei Betten da sind. Und mit mehr oder weniger großer Intensität werden alle diese Leute, alle diese Paare im Raum hier auch, sich nicht nur glücklich machen, sondern sich auch verletzen. Und die Statistik legt leider nahe, dass sogar nicht wenige der Beziehungen, die als große Romanzen begonnen haben, in Trennung enden werden. Wir schauen uns einen Clip an, eines alten Filmes, 14 Jahre alt, aber passt. An deiner Seite heißt er, Filmmusik von Eric Clapton. Alleine das ist eigentlich, reicht schon aus. Wir sind für die Liebe geschaffen. Sie ist eine der vier Grundsehnsüchte des Menschen. Wir legen unsere größten Hoffnungen in Beziehung. Und wir erleben, dass kaum etwas mit so großer Regelmäßigkeit kaputt geht oder mindestens extrem schwer ist wie Beziehung. Meistens können wir irgendwie nachvollziehen, wie es dazu kommen konnte, wie es jetzt ist, warum Liebe oder wie die Liebe verschwand. Und manchmal hoffen wir dann, mit jemand anderem würde das besser gelingen. Manchmal können wir es auch gar nicht nachvollziehen. Eine Sache auf jeden Fall sollte uns tief verstören, finde ich. Wenn wir für Liebe geschaffen sind, wenn wir uns zu Recht nach nichts anderem mehr sehnen als nach Beziehung, warum, wenn wir dafür geschaffen sind, warum scheitern wir Menschen dann so oft daran? Warum scheinen wir so wenig fähig zu sein, Liebe dauerhaft zu leben? Das ist doch ein echter Systemfehler. Da ist doch etwas grausam schief, dass wir etwas so sehr brauchen und genau das, nicht selten, kaum haben wir es, etwas länger machen wir es kaputt. Geht es irgendwie kaputt? So, man kann eine evolutionsbiologische Antwort darauf geben. Man kann sagen, der Mensch ist überhaupt nicht für Liebe geschaffen. Der Mensch ist, wenn wir das Wort geschaffen mal benutzen wollen, für Fortpflanzung geschaffen. Und was du da Liebe nennst, das ist ein höher entwickelter Fortpflanzungstrieb. Männchen sieht Weibchen, Hormone, ne, verliebt, gewaltige Anziehungskraft. Und natürlich erlischt das irgendwann, aber ein neuer Partner kann das dann wieder entfachen. Das ist sogar gut so, das erhält die Art. Also, liebe Biologen, ich weiß nicht, ob ich euch richtig verstanden habe, aber so ungefähr habe ich das mit meinen Worten begriffen. Vielleicht habt ihr sogar recht. Ich dachte, wenn ihr recht habt, ist es allerdings eine der traurigsten Erkenntnisse, die ich jemals akzeptieren musste. Dass Liebe nichts anderes als ein chemischer Prozess in unserem Gehirn oder anderswo ist. Und irgendwie dachte ich, ich will das nicht akzeptieren. Je lieber lebe ich mit dem Paradox, dass merkwürdigerweise das, was wir am dringendsten brauchen, dass das, was uns am stärksten, am meisten zum Lachen bringt, das ist, was uns am schlimmsten zum Weinen bringt. Lieber lebe ich mit diesem Paradox. Lieber suche ich nach einer anderen Ursache, warum ausgerechnet das, was wir am dringendsten brauchen, so oft daneben geht. So, und sowieso geht es mir ab jetzt in dieser Predigt nicht mehr nur um die romantische Liebe, ja, also Mann und Frau und Hochzeit und so, sondern an Liebe, Beziehung überhaupt. Ich denke an Väter und Söhne, an Mütter und Töchter, an enge Freunde, an Geschwister, an langjährige Kollegen oder Nachbarn oder all die Leute, die für dich extrem wichtig sind und mit denen es doch so sauschwer sein kann. All diese Beziehungen können zerbrechen oder manche denken jetzt an Beziehungen, die es bereits sind. So. Und wenn es passiert, dann ist es furchtbar. Tränen über zerbrochene Beziehungen gehören vielleicht zu den schlimmsten Tränen. Deswegen heißt mein nächster Punkt Zerbruch. Ich habe überlegt, mit welchem Gefühl kann man das beschreiben, wenn es passiert? Und mir fiel etwas ein. Es ist ein Smartphone. Meins. Es ist recht teuer. Ich bin ein notorischer Smartphone-Schutzhüllen-Nichtbenutzer. Verächter. Ja? Also etwas Schönes zu kaufen und es dann in eine Hülle zu packen. Tue ich nicht. Ich fasse es auch nicht mit Samthandschuhen an. Ich bediene es also, so ist eine in einer Situation, mit einer Hand so, und ich will es so ein bisschen so schwungvoll rumschwingen und es fliegt. Und ich sehe es in Zeitlupe fliegen und es schlägt auf Kopfsteinpflaster und es zersplittert die Scheibe und der Alurahmen verzieht sich so, dass in einem Sekundenbruchteil dieses wertvolle Handy Schrott ist, null wert. So, du hast es mich ja hier in der Hand halten sehen, ne? Das habe ich die letzte Woche geträumt. Genau das. Ja. Das lässt jetzt auch tief blicken, dass ich sowas träume. Das weiß ich auch. Ja. Aber ganz im Ernst, in diesem Traum war dieses Gefühl furchtbar, dass etwas zerbricht und unwiederbringlich zerbricht und auch noch aus Versehen. Niemand hat das gewollt. So, ich habe einen Tag später Schlimmeres geträumt. Jemand aus meiner Familie starb. Keine Ahnung mehr wie, das muss schon irgendwie passieren. Ich weiß das nicht mehr, ich weiß, dass es eine Urlaubssituation war. Also eine eigentlich schöne Situation. Was ich mir gemerkt habe und was ich am nächsten Morgen noch wusste, war, wie schrecklich der Schmerz über diesen Verlust war, dass da jemand unwiederbringlich verloren ist. Am nächsten Morgen wachte ich auf und dachte tatsächlich für einen Moment, wow, so schlimm kann es in der Realität nicht sein, wenn es passiert. So, ist vielleicht ein dummer Gedanke, habe ich aber wirklich gedacht. Was ich sagen will ist dies, wenn Beziehungen zerbrechen, dann ist das Furchtbare das, dass etwas, was uns so wertvoll ist oder war, so zerbricht, dass wir das Gefühl haben, das ist nicht mehr reparabel. Und es ist auch noch unabsichtlich passiert. So, also ich rede nicht von Meinungsverschiedenheiten oder von Zoff oder dicker Luft oder so, sondern ich rede wirklich vom Zerbruch von Beziehungen. Wir sind dafür geschaffen und doch geht es kaputt, obwohl keiner von uns das gewollt hat. Und dieser Schmerz geht sehr tief. Und noch bitterer, wenn wir zu den Menschen gehören, deren Beziehung überdauert, deren Liebe immer tiefer wird, wo Freundschaft Krisen überwindet und so, und weil wir uns immer wieder versöhnen, dann wird doch eines Tages diese Beziehung zerbrechen, spätestens mit dem Tod. Und der Biologe nickt wissend, ne? Sagt, ja, das ist das Leben. So. Der glaubende Mensch, sagt, man kann übrigens auch als Biologe glaubender Mensch sein. Ne? Also ich glaube, Biologie und Theologie, die haken manchmal so ein bisschen so gegeneinander, aber es gibt wunderbare Menschen, in denen beides zusammenkommt. Der glaubende Mensch sagt, die Ursache für diese Erfahrung, dass Menschenbeziehungen immer wieder zerbrechen, die tiefere Ursache, dass aus Liebe sogar Hass und Krieg werden kann, diese Ursache, die liegt tiefer als nur zwischen uns zwei Menschen. Sie liegt im Zerbruch zwischen der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und ich meine sozusagen jetzt nicht so sehr den Zerbruch zwischen dir und Gott, sondern größer, den Zerbruch zwischen Mensch und Gott, Menschheit und Gott. So, da kann man keine Bilder mehr aus dem Film nehmen, da habe ich schlichte Zeichnungen gemacht. Der Zerbruch zwischen Himmel und Erde. Und der Zerbruch ist da angedeutet, ne? Die beiden sind nicht zusammen. Ich würde sagen, der Himmel ist nicht weit weg, aber es ist nicht zusammen. Die Geschichte der Bibel erzählt von diesem Zerbruch und von dem mühsamen Weg, vor allen Dingen erzählt sie von dem mühsamen Weg der Wiederherstellung der Beziehung zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch. Und der lautet eben Versöhnung. Versöhnung zwischen Welt und Gott. Und Paulus sagt deshalb, Versöhnung mit Gott ist der Schlüssel zur Versöhnung mit Menschen. Dieser Bruch da ist das, was unter all dem liegt, was wir erleben und auch so schmerzhaft erleben. Er versteht unsere Sehnsucht nach Beziehung und die Erfahrung, dass Beziehung so oft kaputt geht und das immer wieder doch danach suchen und daran leiden. Er versteht diesen Schmerz sozusagen als Phantomschmerz. Phantomschmerz, weiß nicht, wer das von euch schon hatte. Wenn dir dein rechtes Ohrläppchen abgeschnitten wurde und es doch noch juckt, dann ist das Phantomschmerz. Auf dieses Bild betrachtet sollten wir vielleicht eher von einem Arm oder einem Bein reden. Etwas vom menschlichen Körper fehlt, aber es tut noch weh, obwohl es nicht mehr da ist. Das ist Phantomschmerz. Dein Körper kann sich nicht daran gewöhnen, dass das nicht mehr da ist. Paulus sagt sozusagen, was uns fehlt, ist Gott. Und was wir in unserem Schmerz spüren, ist dieser Phantomschmerz. Paulus sagt sogar mal, der ganzen Schöpfung, nicht nur uns Menschen, der ganzen Schöpfung fehlt Gott. Und sie, die Natur, die Welt an sich, das Universum, stöhnt unter diesem Phantomschmerz, dass sie Gott verloren hat. Obwohl wir nicht mehr wissen, wen wir da verloren haben, ist es Gott, der uns fehlt. Und ich meine, wenn man ein bisschen Abstand auf die Welt guckt, dann kann man das sogar sehen. Ja, hier fehlt etwas Entscheidendes. Aber wenn man drinsteckt, dann wundert man sich, warum es wehtut. und fragt sich, was es ist. So, das hat nicht nur die christliche Religion erkannt, ne? Diesen Phantomschmerz. Im Grunde ist jede Religion ein Versuch, diesen fehlenden Gott irgendwie wieder zu finden, den Kontakt zum Ursprung wiederherzustellen, mit dem zu connecten, wo das Leben herkommt. Wir alle spüren das, dass es irgendwie etwas nicht stimmt, anders sein sollte, als es ist. Das Christentum allerdings sieht diesen Zerbruch da als so radikal, dass es sagt, menschliches Tun, Religion, kann das nicht ändern. Kann an diesem Zustand nichts ändern. Darum verstanden sich die ersten Christen überhaupt nicht als neue Religion. Überhaupt nicht als neue Religion. Die Bibel erzählt nicht von der Geschichte, wie Menschen Gott wieder mit sich versöhnen und ihn wieder irgendwie kriegen, sondern die Bibel erzählt, wie Gott Menschen wieder mit sich versöhnt. Die Geschichte, wie Gott wieder hier andockt. Paulus sagt, das ist, muss erst mal gucken, was er sagt. Ja, doch, das da. Das alles ist Gottes Werk, nicht Menschenwerk. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Er hat uns mit sich versöhnt. In diesem Satz da, in diesem kleinen Satz, ist der ganze lange Weg mitgedacht, den Gott gegangen ist, um Menschen mit sich zu versöhnen, die Menschheit wiederzugewinnen. Das fing an mit einem Mann, Abraham, dessen Vertrauen Gott gewann. Und es ging um ein Volk, das einen Unterschied machen sollte in dieser Welt, weil es Gott kennt und deshalb anders lebt. So jedenfalls die Idee. Und so manchmal auch die tatsächliche Realität, aber manchmal auch nicht. Diese Geschichte, wie Gott die Menschheit wiedergewinnt, ist eine Geschichte des hundertfachen Zerbruchs und erneuten Zusammenfindens. Es ist eine Geschichte von Geboten, wie Zusammenleben funktionieren könnte, wenn man so leben würde. Es ist eine Geschichte von Opfern. Ich bin im Alten Testament, wenn ihr euch auskennt, merkt ihr das, ja? Um Schuld zu bereinigen, weil da ein Gefühl dafür da ist, wenn etwas kaputt gegangen ist, dann muss irgendjemand zahlen irgendwie. Vor allem aber ist es eine Geschichte von Liebe und verratener Liebe. Die Bibel selbst benutzt für diese Geschichte ab und zu, also oder für diese schwierige Beziehung zwischen Gott und Menschen ab und zu das Bild der Ehe und das Bild eines verratenen Ehemannes. Und auf dem Höhepunkt dieser Geschichte jedenfalls wird Gott dann Mensch. Also Gott wird ein Mensch seines eigenen Volkes, lebt vor, wie Leben aussieht, wie Gerechtigkeit aussieht, wie Gewaltlosigkeit aussieht, wie man liebt, wie man sich versöhnt, lebt es vor und stirbt dann an einem Kreuz. Stirbt, kommt um, genau an diesem Zerbruch zwischen Mensch und Gott, der immer noch da ist. Menschen bringen ihn um. So, und als ob diese Story, die ich jetzt rasend schnell erzählt habe, ja, als ob die noch nicht verrückt genug ist, ist nach 3 Tagen das Grab leer und Christen, wie Paulus, sagen, als dieser Sohn Gottes starb, versöhnte Gott die Welt mit sich selbst. Das war der Moment, wo er es tat. Und dann sagt er sogar, und das übrigens ein für alle Mal. Jetzt ist diese Überschneidung wieder da. Man müsste es so, ja, das brauchen wir nicht nochmal. Man müsste es so sehen, ja. Sozusagen, das Kreuz, das hakt sich fest im Himmel irgendwie und hält ihn hier unten. Ist natürlich nur ein Bild, ne. Paulus sagt, was kein Opfer jemals zustande brachte, das tut Gott selbst. Und seit dem Kreuz berühren sich Himmel und Erde. Und wir können versöhnt mit Gott leben. Ich ahne, fast jeder von euch hat diese Geschichte schon gehört. Und ich frage trotzdem mal, ist diese Geschichte zu verrückt? Ist sie zu verrückt, um sie zu glauben? Ich muss sagen, wenn ich meinen Verstand frage, ist diese Geschichte zu verrückt, dann sagt mein Verstand, ja. Gott, ein antikes Volk, ein Baby in einem Stall, ein Mensch, der Sohn Gottes ist, ein Kreuz, ein leeres Grab, irre. Das soll die Menschheit retten? Wenn ich meinen Verstand frage, sagt er, das ist eine sehr verrückte Geschichte. Immerhin sagt mein Verstand, es ist eine großartige Geschichte, gebe ich zu. Eine überraschend andere Geschichte, als man denken sollte. Und eine andere Geschichte, als man sie sonst so hört. Wenn ich allerdings meine Seele frage, was sie davon hält, dann sagt sie sowas. Lieber Verstand, ich kann das glauben. diese Geschichte hat Kraft. Merkst du das nicht? Dieser Gott und seine Versöhnungstat, die bewirkt etwas mit mir. Ob du die nun wahnsinnig logisch findest oder nicht, aber sie bewirkt etwas. Und sie sagt vielleicht, ich habe oft geahnt, dass die Tiefe des Schmerzes, wenn Beziehungen zerbrechen, nicht nur, aber auch deshalb so tief ist, weil man ins Bodenlose zu fallen scheint und weil da irgendwie niemand mehr ist, der einen noch fängt. Und man gar nicht mehr weiß, wer man noch ist, wenn man nicht mehr geliebt wird. Ich habe oft geahnt, dass die Sehnsucht nach Beziehung irgendwie die Sehnsucht ist nach etwas Größerem noch. Nach etwas, was mich dann fangen würde. Vielleicht nach Gott. Die Seele würde sagen, dieses letzte Alleinsein, was man immer noch spürt, obwohl man in Beziehung lebt und die Beziehung brillant ist, dieses letzte Alleinsein, was man manchmal trotzdem immer noch spürt. Ich habe mich ab und zu gefragt, wer fehlt mir da eigentlich? Und die Seele würde sagen, wenn ich sehe, wie unfähig ich bin, manchmal bin, zu lieben, dann ahne ich, dass es daran liegen könnte, dass da eine andere Beziehung zerbrochen ist. So, also sie sagt, diese Geschichte mag nicht irgendwie logisch sein, dass man sie nur verstanden haben muss und dann ist man überzeugt. Aber sie macht Sinn. Gott wird wie ich und er zerbricht, wie ich zerbreche und er zerbricht, um uns zu heilen. Diese Geschichte hat Kraft. Verstand, sagt sie, ich kann das glauben. Ich habe vorher gesagt, dass Beziehungen, dass das Schmerzhafte an Beziehungen oft das ist, dass es so irreparabel kaputt scheint. Das ist ja manchmal sogar bei kleinen Streits schon, dass du im Streit denkst, das ist so schlimm, das wird nie wieder. Ja. Am nächsten Tag sieht die Welt schon anders aus. Aber wenn Beziehung zerbricht, dann scheint uns das irreparabel. Wir stehen davor, wir wollen das nicht, wir leiden daran, aber es ist so. Wir sind verletzt und wir haben verletzt, wir können Dinge nicht vergessen und wir können Dinge auch nicht ungeschehen machen, die wir selber getan haben. Und was wir dann bräuchten, wäre tatsächlich ein Neuanfang. Es wäre tatsächlich nochmal ganz von vorne anfangen können. Nochmal bei der Hochzeit oder als wir auf die Welt kamen, wenn es um unsere Eltern geht. Oder als unsere Kinder auf die Welt kamen. Oder als wir Freunde wurden. Oder es wäre nötig, nochmal ganz von vorne anzufangen. Und man müsste ein anderer Mensch sein. Und dann reden Paare ja manchmal, die sagen dann manchmal, ne, lass uns nochmal von vorne anfangen. Oder ich bin jetzt auch ganz anders. Und irgendwie ahnen wir, das ist unmöglich. Ist eigentlich, man kann nicht einfach von vorne. So, das gibt es eigentlich nicht. Außer jemand, der die Macht dazu hätte, könnte Vergangenes auslöschen und aus Menschen neue Menschen machen. Und genau das ist das, was Paulus hier sagt. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Neuer Mensch. So, das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat angefangen. Nicht, dass man sich an den Alten nicht erinnern könnte, ne? Aber etwas ganz Neues hat angefangen. Und dann weiter unten. Ja, ist ganz schwierig für mich, das hier so von so nah zu lesen. Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Nicht anrechnet, was gewesen ist. Als ob es nicht gewesen sei. Gott sagt, das stimmt schon, man kann es nicht wieder gut machen, ne? Aber ich kann es vergeben. Du kannst es nicht wieder gut machen, aber ich kann es vergeben. Vergebung heißt, es ist kaputt durch Schuld. Du kannst es nicht gut machen, aber ich gehe mit dir um, als ob es nicht passiert sei, wenn du willst. Das Schlimmste, was Menschen Gott antun können, haben sie ihm angetan da am Kreuz. Gott sagt praktisch, was willst du mir noch antun? Mir kannst du nichts mehr antun, was ich dir nicht vergeben könnte. Es gibt nichts mehr, was du noch tun kannst, um dich von mir zu trennen, außer du willst es selbst. Aber von meiner Seite steht fest, was auch immer, ich rechne dir nichts an. Und so kann Vergangenes tatsächlich ausgelöscht werden. Jedenfalls, was die Beziehung angeht. Und das andere stimmt auch. Für einen Neubeginn müsste man ein anderer Mensch sein. Genau das schafft Vergebung, sagt Paulus. Neue Menschen. Das ist eine krasse Aussage. Paulus meint das nicht einfach nur bildlich. Es ist natürlich ein Bild. Ja, aber es ist mehr. Er will sagen, ein Mensch, der erlebt hat, wie Gott sich mit ihm versöhnt, der ist nicht mehr der Alte, der ist nicht mehr der Gleiche. Da hat Gott etwas Entscheidendes Neues in ihm geschaffen. Da ist etwas wiederhergestellt, was Menschen nicht wiederherstellen können. Und dieses wird sogar ewig leben. Das ist nicht nur ein Bild, da ist ein neuer Mensch entstanden. Nicht nur ein Bild, auch wenn es ein Bild ist. Da ist etwas Neues entstanden, was sogar ewig leben wird. So, das ist wie wenn das Handy doch nicht zersplittert. Das ist wie wenn ein Mensch, der gestorben ist, doch nicht gestorben ist oder aufersteht. Ne? Und wenn man jetzt das Kreuz schaut, dann ist es leer. Das ist wichtig, um Versöhnung glauben zu können. Dieses Kreuz ist leer. Vielleicht sagst du Auferstehung, ja, unmögliche Sache. Ich schätze, Gott würde dir vielleicht sagen, du glaubst, Auferstehung ist unmöglich? Natürlich ist es unmöglich. So unmöglich wie Menschen, wie es unmöglich ist, dass Menschen Dinge vergessen, die geschehen sind. Aber ich bin ein Gott, der es gewohnt ist, Unmögliches möglich zu machen. Eigentlich bin ich schon am Schluss. Ich nehme an, ich habe Dinge gesagt, die für viele von euch zum 10. Mal gesagt, zum 100. Mal gesagt wurden. Gott versöhnt sich mit mir, wunderbar. Und deswegen lesen wir das Wort Versöhnung am Anfang, ne, und halten es für ein kleines Wort. Es ist ein Riesenwort. Und es ist auch für uns riesig, die wir das schon lange wissen. Gott versöhnt sich mit uns. Gott versöhnt uns mit sich, das ist wichtig. Er versöhnt sich nicht mit uns, sondern uns mit sich. Wir sind die versöhnt werden müssen. Und wie er das gemacht hat, das ist verrückt. Und vielleicht hat dein Verstand, obwohl du das schon lange glaubst, immer mal wieder seine liebe Not damit. Dann frag mal deine Seele. Vielleicht kann sie es besser glauben. Und das zu glauben, dass Gott uns mit sich versöhnt, dass da Beziehung in Ordnung ist, wenn wir wollen. Das ist der Anfang und das ist das Wichtigste an Wiederherstellung all des anderen, über die wir in den nächsten Wochen noch reden werden. Und das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Man kann sein ganzes Leben auf diese Wahrheit bauen. Gott versöhnt uns mit sich. Das ist die gewaltigste Wirkung, deswegen haben wir sie in den Anfang gestellt, die Gott in einem Leben hat. Und ich werde am nächsten Sonntag dann auch noch darüber sprechen, wie jetzt diese Versöhnung zwischen mir und Gott, ob und wie sie sich auf Menschen auswirken kann um mich herum, mit denen ich unversöhnt oder halb versöhnt oder lebe oder die ich liebe, mit denen im Moment alles in Ordnung ist, aber ich will auch, dass es so bleibt, oder? Also ich werde nächsten Sonntag darüber reden, ob diese Wirkung sich und wie sie sich auswirken kann. Für heute ist es mal alles, dass es um unsere Beziehung zu Gott geht. Wenn du willst, dann bist du ein mit Gott Versöhnter. Paulus sagt am Schluss, wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. So, das Wollen ist also sozusagen das Einzige, was ich als Mensch noch dazu tun kann. Das nimmt Gott mir auch nicht ab. Zu einer Versöhnung gehören immer zwei und wenn ein Partner nicht will, dann passiert es nicht. Das ist klar. Vielleicht willst du das. Vielleicht willst du dich mit Gott versöhnen lassen, um es mal so komisch zu sagen. Und ich glaube, man tut das im Leben immer wieder. Immer wieder. Ich habe letztens gedacht, ich glaube, ja, man beginnt irgendwann mal im Leben zu glauben. Aber irgendwie glaube ich auch, man beginnt jeden Tag zu glauben. Irgendwie würde ich sagen, ich muss mich täglich dafür entscheiden, ob ich heute glauben will, als Glaubender leben will. Gott muss mich auch immer mal wieder gewinnen. Wir haben jetzt noch mal eine kurze Zeit der Stille und du kannst schauen, ob das vielleicht für dich im Moment so der Punkt ist, wo du sagst, ey, lass uns wieder versöhnen, Gott. Ich vertraue dir wieder, oder? Simone liest am Ende dieser Stille dann ein Gebet vor und das kannst du mitbeten. Sie liest es mal so langsam vor, dass man es, wenn man es gehört hat, mitbeten kann. Und du kannst das mitbeten, ob du seit Jahrzehnten an Gott glaubst oder seit 10 Minuten oder. Und wenn das für dich das erste Mal ist, dass du denkst, eigentlich habe ich bisher ohne Gott gelebt, wenn ich ehrlich bin, bewusst aus guten Gründen. Und jetzt möchte ich mit Gott leben, bewusst aus guten Gründen, weil meine Seele das irgendwie glauben kann. Dann bete dieses Gebet bewusst mal als dein Gebet, dass du betest, um mit Gott zu beginnen. Und wenn du das aber zum ersten Mal betest, dann biete ich dir an oder dann empfehle ich dir, komm nachher mal auf mich zu oder auf jemanden, der da in den letzten Reihen sitzt und zum Gebet da ist. Also einfach deshalb, weil es gut tut, das dann jemandem zu erzählen, auch weil wir uns einfach darüber freuen, es zu hören und weil wir dich dann einfach nochmal kurz für dich beten wollen. Keine lange Sache, versprochen. Innere Dinge, die wir entscheiden, vielleicht ist das schon mal aufgefallen, werden realer, wenn wir sie mit jemandem teilen. Sie werden realer, wenn wir sie mit jemandem teilen.
Gott Vater, Schöpfer des Lebens, Liebhaber der Menschheit, danke, dass deine Liebe so unermesslich groß ist. Danke, dass du uns Menschen nicht aufgibst. Danke, dass du mich nicht aufgibst. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Danke für dein Leiden und Sterben am Kreuz. Es ist unbegreiflich, aber ich will durch dich versöhnt mit Gott leben. Deine Vergebung ist das größte Geschenk, das ich je bekommen habe. Heiliger Geist, Kraft, die Menschen bewegt. Bitte verändere mich. Ich will selbst versöhnter leben. Ich will anderen vergeben können. Ich will Menschen so lieben, wie Gott mich liebt. Hilf mir dabei. Hilf uns zu glauben. Hilf uns, versöhnt zu leben. Dreieiniger Gott, danke, dass du unter uns wirkst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.